New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Solarhauptstadt Hamburg. Noch nicht ganz. Eine offizielle Solarstrategie fehlt noch. Soll aber zeitnah vom Hamburger Senat verabschiedet werden. Unternehmer wie Jonas Sastrau, Geschäftsführer von Adfrontis, heute bei uns zu Gast, arbeiten mit Hochdruck an einer schnellen Umsetzung. Er ist unser Gast in der 40. Folge von New Energy from Hamburg. Ich bin Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit im Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Wir sind ein Unternehmensnetzwerk für erneuerbare Energienfirmen hier in der Metropolregion mit mittlerweile 300 Mitgliedern. Bei Adfrontis ist Jonas noch ein Neuling mit rund einem Jahr Geschäftsführertätigkeit. In der erneuerbaren Branche bewegt er sich bereits seit 2-3 Jahren. Bitte uns gleich genauer erzählen und wir freuen uns jetzt sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, ebenfalls vielen Dank, kann ich nur sagen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Freue mich sehr, hier zu sein und auch ein bisschen was erzählen zu können. Bin gespannt, das ist mein erster Podcast.
Sehr gut, eine Premiere. Dann 3 kurze Fragen zum Einstieg. Was begeistert dich am Thema Energiewende?
Also das Thema Energiewende ist für mich, kurz runtergebrochen, der größte Hebel zum Klimaschutz. So, und ich finde es prinzipiell einfach gut, wenn wir irgendwie in einer menschenfreundlichen Umgebung leben auf der Welt, um es ganz platt zu sagen. Nein, das ist das Thema für mich. Das ist eine Arbeit, die einen tiefergehenden Sinn hat, die meiner Meinung nach was sehr Gutes für die Gesellschaft bewirkt. Das begeistert mich. Das hält auch die Energie manchmal hoch, wenn auch die Tage lang sind. Und das zweite Thema ist, dass meiner Meinung nach saubere, kostengünstige, nachhaltige Energie für unsere Gesellschaft ein Schlüssel ist, unseren Wohlstand zu bewahren. Wenn ich mal auf Deutschland gucke und wenn ich es weltweit betrachte, dann würde ich sagen, dass es für viele andere Regionen auf der Erde auch eine Basis für Wohlstand überhaupt sein kann.
Mhm. Solarenergie ist für die Energiewende besonders wichtig, weil?
Weil ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel ist, um eben diese radikale Umkehr hin zur dezentralen Erzeugung von Energie, weg von der zentralen Erzeugung tatsächlich sein kann. Und das fängt an beim tatsächlich Schrebergartenbesitzer, der sich ein Balkonkraftwerk drauf baut, zum Eigenheimbesitzer, hin zum mittelständischen Betrieb, das seine Stromkosten damit senken kann. Und zwar, indem es auf seinen eigenen Flächen tatsächlich Photovoltaik auf die Dächer baut. Und es geht halt nicht nur, dass wir nur in die freie Fläche bauen oder Windräder überall hinbauen. Wir müssen halt alle Flächen nutzen, die wir haben. Und da ist PV, finde ich, entscheidend, weil wir eben versiegelte Flächen wie Dachflächen einfach nutzen können und nicht weitere Flächen versiegeln müssen. Oder. Und wie gesagt, das Thema, dass wir die Wirtschaft damit mitnehmen, aber auch die Privatleute mitnehmen können über diese Technologie, finde ich cool. Und ich finde PV auch an sich, ehrlich gesagt, faszinierend. Das ist so simpel eigentlich von der Technologie her. Es ist komplett irgendwie, es ist lautlos, es ist emissionsarm und die Sonne ist halt da, die Energie ist da. Es ist irgendwie, finde ich bis heute faszinierend, muss ich sagen.
Sehr schön. Hamburg ist auf dem richtigen Weg zur Klimaneutralität, weil?
Das würde ja implizieren, dass ich da jetzt komplett zustimme. Wir sind auf einem Weg. Es ist auch grundsätzlich der richtige Weg. Ich glaube, wir sind grundsätzlich auf dem richtigen Weg, weil wir jetzt schon lange politisch ziemliche Stabilität haben und auch politisch Rückenwind haben. So, das ist grundsätzlich der richtige Weg. Da ist aber auch noch viel Weg vor uns.
Genau, das besprechen wir ja jetzt sozusagen, wie es mit dem Weg aussieht und welche Stolpersteine da vielleicht liegen. Vielleicht gleich in medias res. Du bist ja im Bereich Solar unterwegs. Mhm. Wie schätzt du den Status der Solarwende in Hamburg aktuell ein?
Genau, wir sind ja im Bereich PV unterwegs, auch im Bereich Wärme, kommen wir bestimmt auch noch zu, aber heute wollen wir hauptsächlich über Photovoltaik reden. Also der Status der Solarwende Hamburg ist nicht so gut, meiner Meinung nach. Es ist nicht komplett schlecht, ich will es nicht komplett schwarz malen, aber es ist nicht so gut. Also wir haben jetzt Stand heute so roundabout ca. 200 Megawatt Peak installiert in Hamburg, im Stadtgebiet Hamburg. So, bundesweit gesehen stehen wir damit ziemlich schlecht da. Das ist jetzt aber auch ein unfairer Vergleich. Wir sind ein Stadtstaat. So. Und wir sind also kleine Fläche, viel versiegelte Fläche, viele Dächer, wenig Freifläche etc. Trotzdem, und das ist am Ende das Entscheidende, haben wir viel mehr Möglichkeiten und nutzen sie nicht. Wir schöpfen sie nicht aus. Und das ist das Entscheidende für mich, wo ich, wenn ich es beurteilen soll, dann sage ich, wir sind auf noch nicht so guten Weg tatsächlich.
Okay. Und woran liegt das? Das war jetzt ja mehr so eine Beschreibung.
Ja, woran liegt das? Also wir haben einfach, ich glaube, wie gesagt, wir schöpfen viele Möglichkeiten nicht aus. Also wenn man es ein bisschen runterbricht, ist es ja so, dass wir das Ziel haben, laut Koalitionsvertrag, dem neuen, dass wir bis 2035 zwischen 1 und 1,5 Gigawatt Peak installierter Photovoltaikleistung haben wollen. Also 1000 bis 1500 Megawatt Peak. So, wir stehen bei 200. Und das ist das Ziel, was meiner Meinung nach ein gutes, ambitioniertes Ziel ist, weil, also wenn es am Ende 1500 werden sollen, dann kommen wir da jetzt nicht ohne weiteres hin. Dafür müssen wir vieles ändern. Warum müssen wir vieles ändern? Ich glaube, wir haben halt viele, viele Stolpersteine einfach, die noch zwischendrin stecken. Und das geht halt eigentlich schon mit dem ersten großen Thema los, wo auch tatsächlich dann die Hamburger Politik im Endeffekt oder die Stadt an sich tatsächlich federführend daran arbeiten könnte, ist, dass wir zum Beispiel den Ausbau der öffentlichen Dächer nicht schnell genug hinbekommen. Und wenn ich wir sage, dann zwar, ich sage mal, führen die Stadt, aber am Ende bauen es der Installationsunternehmen wie wir. So. Und das liegt, oder vielleicht um da auch mal den Status nochmal für die ZuhörerInnen nochmal irgendwie klarzustellen, es gibt eine eigene Gesellschaft mittlerweile seit einigen Jahren, die das federführend baut tatsächlich oder plant, den Bau der PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern. Das ist die HKE. Und die hat jetzt, Stand jetzt, inklusive der noch in Bau befindlichen Anlagen, 8 Megawatt Peak installiert. So, und die Zielsetzung bis 2030 sind irgendwas zwischen 200 und 500 Megawatt Peak.
Jetzt noch ein bisschen was offen.
Da ist noch ein bisschen was offen. Die haben jetzt 17 Mitarbeitende, da sind sie schon stark gewachsen, die waren mal viel weniger. Und ich frage mich halt so, wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen, dieses Ziel, dann können wir das damit nicht hinbekommen. Also mir fehlt im Endeffekt die Ernsthaftigkeit, wirklich das Thema ganzheitlich anzugehen. Und meiner Meinung nach ist da ein großer Hebel für die Energiewende. Denn wir haben erstens die Dächer. Sie gehören der Stadt. Sie kann darüber verfügen. Die Stadt hat auch die Möglichkeit, auch die finanziellen, auch wenn die Kassen immer klamm sind, hat sie auch die finanziellen Möglichkeiten, diese Dächer zu bebauen. Und sie hat vor allem ja auch einen wirtschaftlichen Return on Invest darauf. Das Tolle an Photovoltaik ist ja, dass es ein Renditeobjekt sein kann, wenn man es richtig macht und die Gegebenheiten stimmen. Und die Stadt an sich oder der Staat an sich ist der perfekte Investor für sowas. Also er hat genug finanzielle Möglichkeiten und er hat genug Zeit, um sozusagen auch auf den Return on Invest erwarten zu können. Und was das bedeuten würde, wenn wir wirklich den Solarausbau auf öffentlichen Dächern vorantreiben würden, dass wir massiv oder die Stadt massiv an Betriebskosten einspart im Endeffekt. Also ein Return on Invest hat tatsächlich und mit dem Geld wieder verfügen kann, um ihren BürgerInnen tatsächlich was zu bieten, um den Netzausbau zu beschleunigen, um in andere Energieformen, um in die neue große Elektrolyseanlage investieren zu können oder. Und mir fehlt die Ernsthaftigkeit mit einer relativ kleinen, guten, schlagkräftigen, die können nichts dafür, die sind super, Truppe, das umsetzen zu wollen, wenn wir eben noch so viel wahnsinnig viel Potenzial haben. Denn das kriegen wir nicht innerhalb von 5 Jahren hin, wenn wir so weitermachen.
Nee, und du hast eben HKE gesagt. Wer steckt dahinter und wofür steht das? Das ist ja nicht jeder so
Ja,
versiert mit den ganzen Abkürzungen. Vielleicht noch
genau.
mal kurz zur
Das ist
Erklärung.
eine Tochtergesellschaft von den Hamburger Energienetzen. Jetzt komme ich auch ins Schwimmen, weil die sich schon ein paar Mal umbenannt haben in den letzten Jahren. Also im Endeffekt vom Netzbetreiber, Netzversorger in Hamburg, also städtisches Unternehmen. Und die jetzt auch sich gerade nochmal umfirmiert haben und die sind nur dafür zuständig, tatsächlich zu prüfen, auf welche Dächer kommt, passt was rauf, wie viel passt rauf, kriegen wir es technisch umgesetzt, dann planen die das vor, schreiben es aus, führen den Bau mit den betreffenden Firmen aus und betreiben diese Anlagen, verkaufen den Strom wiederum an die Behörden, die Schulen, was auch immer da drunter sitzt und können sie sozusagen sich selbst und ihre Anlagen dadurch refinanzieren. Gleichzeitig die Behörden, Schulen, was auch immer da drunter sitzt, Kitas, sparen eben, weil sie den Solarstrom günstiger bekommen als den Netzstrom, den sie einkaufen würden, sparen Betriebskosten ein. Im Endeffekt, alles ist Stadt, gewinnt die Stadt, weil sie einfach geringere Energiekosten hat.
Ja, und du hast eben mehrfach gesagt, dir fehlt die Ernsthaftigkeit. Woran meinst du, liegt das?
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass einfach tatsächlich jetzt muss man sagen, eher auf politischer Ebene tatsächlich, glaube ich, mehr Verantwortung in dem Bereich übernommen werden muss, zu sagen, hey, wir geben jetzt hier ernsthaft größere Töpfe hin, dass diese Firma sich größer aufstellen kann um erstens mehr und schneller Projekte umzusetzen, weil es an sich schon daran krankt, dass sie gar nicht genug Leute haben, um entweder alle Dächer zu prüfen. Teilweise weiß die Stadt nicht mal selber, welche Dächer ihr gehören. Und das ist halt ein riesen Wust an Arbeit, den sie da vor sich haben. Und da können sie halt ein paar Projekte umsetzen, das machen sie auch alles gut.
Naja.
Aber wenn wir so große Ziele haben und so weit nach vorne wollen als Stadt, dann kann das nicht mit einer Firma sein, die diesen kleinen Mitarbeiterstamm hat, meiner Meinung nach. Ich spreche ja nicht für die, ich betrachte das ja von außen.
Ja, ja.
Muss ich dazu ja auch mal sagen, um das irgendwie vielleicht einzuordnen. Aber für mich müsste da eine kleine mittelständische Firma mit 50 bis 120 Leuten sitzen, die von der Statik über teilweise Leute, die sich mit Arbeitssicherheit auch gut auskennen oder vielleicht sogar selber stellen können, Projektplanung, Projektbegleiter, Bauleiter etc., hinterher Leute, die das Ganze, die Anlagen betreiben, die Service machen, Wartung machen, Optimierung machen, Repowering machen etc. Das muss ein Apparat sein. So. Und das ist natürlich erstmal ein Anfangsinvest und da muss jemand jetzt in der Politik müsste entscheiden und sagen, okay, das kostet Geld. So. Jetzt ist es so, Politiker haben gewisse Legislaturperioden und müssen sich irgendwie auch der Wahl stellen. Und mir fehlt so ein bisschen zu sagen, hey, wenn wir große Ziele haben, einer muss jetzt auch mal loslegen und die Ärmel hochkrempeln. Und zwar mehr als jetzt. Ich will nicht sagen, dass nichts passiert. Es passiert was. Und es fühlt sich auch an hinter den Kulissen, als wäre gerade ein bisschen Momentum da, jetzt auch nach der Wahl. Und Frau Fegebank als neue Bukea-Senatorin. Aber ich finde, da muss einfach mehr Power rein. Das ist das eine große Thema, finde ich tatsächlich. Mhm.
Und du hast eben schon angesprochen, zum Teil ist gar nicht so wirklich klar, was es an Flächen gibt. Ich kenne auch so Geschichten von Schulgebäuden, wo irgendwelche Hausmeister angeblich aufs Dach klettern mussten, um erstmal zu sehen, wie groß ist das Dach, ist das geeignet? Sind das Legenden oder ist das wirklich so? Also damit unsere Zuhörer mal so ein Beispiel bekommen, wie man sich das vorzustellen hat.
Die Stadt kennt schon die meisten ihrer Dächer.
Okay, gut.
Teilweise fehlen natürlich auch einfach Bauunterlagen. Das sind alte Bestandsgebäude.
Mhm.
Das ist natürlich ein Riesenthema, dass der Digitalisierung da einfach nicht so weit fortgeschritten
ist.
Okay, so.
Ja, gut.
Aber das tiefergehende Problem dahinter ist nicht, dass manche Dächer mal nicht bekannt sind oder die Statikunterlagen fehlen oder. Das Hauptthema dahinter ist ja, dass derzeit das System so funktioniert, dass die Verantwortlichen der städtischen Liegenschaften auf die HKE zukommen muss, um zu sagen, hier, das ist, wir wollen hier PV drauf haben.
Mhm.
Und da fehlt jetzt im Behördentum mir ehrlich gesagt von außen der Anreiz, dass die es machen sollen, weil die haben dann damit nur mehr Arbeit.
Mhm.
So, und nicht wirklich, weil es sind ja keine frei wirtschaftlich arbeitende Leute. Die haben nicht wirklich einen Anreiz da, groß die Betriebskosten, sag ich mal, einzusparen dadurch.
Ja, alles klar.
So, es gibt ja, habe ich, wenn ich richtig informiert bin, eine PV-Pflicht in Hamburg für öffentliche Dächer.
Ja.
Aber soweit ich weiß, ohne Frist. Also eine Pflicht ohne Frist ist ein relativ zahnloser Papiertiger.
Absolut, ja.
Ist anscheinend gescheitert, das Ganze so durchzusetzen in den Gremien. Und wenn es eine Verpflichtung geben würde oder andersrum, man müsste sich bei der HKE zum Beispiel, die sehr gut auskennen mit der technischen Voraussetzung für so ein Dach, bei der HKE abmelden, sag ich mal. Sich bescheinigen lassen, hallo, hier geht wirklich nichts drauf. Ansonsten kriegt man ein Problem, wenn man irgendwie nicht PV auf sein Dach baut. Dann würde es vielleicht im öffentlichen Ausbau auch ein bisschen anders aussehen. Wäre jetzt mal von außen gesehen so ein Vorschlag.
Ja, alles klar. Ihr bewegt euch ja nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern ja auch im sozusagen gewerblichen. Wir haben hier selber im Cluster schon etliche Veranstaltungen gehabt, meistens mit der Logistikinitiative zusammen, ne, PV auf gewerblichen Dächern, ich sage jetzt mal auf irgendwelchen Logistikhallen oder sonst wie was. Ist das ein Schwerpunkt für euch? Ist das einfacher in der Umsetzung, sag ich mal, da an Kunden zu kommen und an Projekte?
Ja. Also ich muss, das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich dazu noch hinzufügen wollte. Das ist, glaube ich, ganz gute Überleitung von dir.
Mhm.
Weil also wir als Installationsunternehmen, das auch schon mal teilgenommen hat an den Ausschreibungen der HKE, für uns ist das derzeit sehr unattraktiv tatsächlich,
ja, muss
man ehrlich sagen. Weil am Ende, sie müssen natürlich öffentlich ausschreiben und wenn, wie klassisch bei einer Ausschreibung, 60% eben Kriterium der Preis ist, heißt es, man muss meistens sehr günstig anbieten. Gleichzeitig sind extrem hohe Qualitätsanforderungen der HKE da, was gut ist aus städtischer Sicht. Wenn es gleichzeitig aber wenig Geld für viel Qualität ist, für teils unsichere Projekte und vor allen Dingen für jedes einzelne kleine, ich nenne es jetzt mal Popeldach, tatsächlich ausgeschrieben wird, dann und man sich immer wieder reinstürzen muss in den Papierkrieg, dann macht es keinen Spaß, ehrlich gesagt.
Mhm.
So, wir sind da auch im Austausch und reden jetzt hier nicht nur irgendwie hintenrum über den Podcast über solche Themen, sondern reden auch mit denen. Attraktiv wird es werden, wenn es halt einfach Rahmenverträge geben würde, wo du weißt, okay, du kriegst 30, 40, 50, 60, 100, 200 Dächer in der Summe, in der Zeit X, die du, wo du weißt, die kannst du bebauen, dann kannst du erstens über Masse einfach andere Preise geben, sodass es für alle Seiten attraktiv ist, du kannst deinen Betrieb entsprechend ausrichten, du kannst Mitarbeitende einstellen, du kannst gegebenenfalls Finanzierung aufstellen, du kannst Prozesse etablieren mit der HKE, um Standards zu etablieren, wie man miteinander zusammenarbeitet, in welchem Tonus man miteinander arbeitet und vor allen Dingen, wie Qualitätsmanagement auch wirklich funktioniert. So.
Ja.
Dann ist es attraktiv, dann macht es auch Spaß und ich glaube, das ist auch, wie ich so, ich sag mal, zwischen den Zeilen mitkriege, auch gewünscht von allen Seiten. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, wenn da sozusagen für Installateure einfach die Rahmenbedingungen attraktiver werden, dann wird es auch da vielleicht ein bisschen schneller gehen einfach.
Alles klar. Du hast jetzt schon gesagt, lokaler Handwerksbetrieb, du hast auch im Vorgespräch ein bisschen erzählt, wo du herkommst, ne? So ein bisschen interessanter Werdegang, sage ich jetzt mal.
Ich habe alles mal ein bisschen gemacht.
Ja, das ist ja nicht das Schlechteste, da haben wir überall mal so Erfahrungen gesammelt. Wie würdest du das sehen? Ihr seid ja eher ein kleinerer oder mittlerer Akteur jetzt im Solarbereich. Wo liegen da vielleicht auch die Vorteile gegenüber ganz großen Unternehmen?
Aus Kundensicht?
Ja, und aus eigener Sicht.
Ja, also wenn man das jetzt rein aus der PV-Branche, sag ich mal, betrachtet, wobei mittlerweile ist es ja in der Energiebranche, wie gesagt, wir bauen, waren schon immer auch Heizungsbetrieb, wir haben schon immer Wärmeanlagen und viele Photovoltaikanlagen gebaut, dann sieht man ja jetzt, dass man auf überregionaler Ebene einfach ganz neue Player im Markt hat, die einem auch Konkurrenz machen tatsächlich. Und ich finde das jetzt erstmal nicht verkehrt tatsächlich, weil wenn ich über mein Anfangsstatement über die Energiewende nachdenke, dann ist es einfach, je mehr Leute daran arbeiten, umso besser.
Ja.
So. Erstens das. Zweitens, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und gerade die überregionalen großen Anbieter haben auch schon dafür gesorgt, dass der Markt sich bewegt, also gerade technologischer wird. Und das ist auch besser so. Ne, also wenn man jetzt das Paradebeispiel zum Beispiel 1,5 Grad nimmt, man kann von Philipp Schröder halten, glaube ich, was man will. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, will mir da jetzt nicht öffentlich ein Bild zumachen, aber was man ihm lassen muss, also der hat's drauf, so. Der weiß schon, wovon er redet im Bereich der Energiewirtschaft tatsächlich. Und der hat auch in einer gewissen Art und Weise für eine gewisse Disruption in den Produktangeboten gesorgt. Gerade wenn ich mir eben, die sind ja vor allen Dingen, also 1,5 Grad ist vor allen Dingen im kleinen PV-Anlagenbereich unterwegs, für Privatkunden hauptsächlich. Und die bieten einfach von Anfang an eine andere Technologie an, als es der klassische lokale Handwerker getan hat.
Mhm.
Und da müssen jetzt alle mitziehen. Und das ist auch gut so.
Okay.
Und das tun wir auch. Und das muss auch jeder, so wie wir, jeder Betrieb machen. Wir sind über Dienstleister mittlerweile so weit, dass wir genauso quasi ein komplett vernetztes Energiesystem mit Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Energiemanagement dazwischen, Wallbox fürs Auto. Wir können auch sogar ein Smart Meter, also ein IMSIS, was gerade Stromnetz Hamburg noch nicht kann, können wir anbieten. Wenn der Kunde möchte, auch noch den dynamischen Stromtarif tatsächlich. So, und das als kleines, lokales Handwerksunternehmen. Aber das muss man auch. Und das ist jetzt sozusagen dann wiederum der Vorteil, der kleine Handwerker kann das auch, wenn er möchte, über Dienstleister genauso Technologie fortgeschritten sein. Und um auf deine Frage jetzt nach langer Vorrede zurückzukommen. Also ich glaube, der Vorteil ist hauptsächlich tatsächlich die Verlässlichkeit, das Vertrauen und die Nahbarkeit.
Okay.
Wenn man sich als Kunde vor der Entscheidung steht, eine Photovoltaikanlage zum Beispiel oder auch eine Wärmepumpe zu kaufen, sind das Geräte, die mindestens um die 20 Jahre halten sollten. So. Und gerade im Bereich der Wärmepumpe brauchst du einfach einen Wartungspartner, also jemand, der regelmäßig bei dir ist.
Ja.
Und wo du auch dich verlassen musst, dass er 20 Jahre da ist.
Ja.
Ansonsten hast du Schwierigkeiten, neu zu finden. Bei einer PV-Anlage ist es ein bisschen anders, weil es weniger wartungsintensiv ist. Trotzdem, wenn es kaputt ist, nach 15 Jahren oder 18 Jahren der Wechselrichter kaputt ist oder mal irgendwo doch irgendwie was nachgerüstet werden soll, anderes Energiemanagementsystem etc. pp., ist es nicht so einfach, einen anderen Anbieter zu finden. Und große überregionale Anbieter haben meistens das Geschäftsmodell von Anfang an, dass sie irgendwann verkauft werden wollen, aufgekauft werden wollen oder an die Börse gehen wollen.
Mhm.
ob dann der Kunde noch da einen Servicefall aufmachen kann, weiß man einfach nicht. So, das muss man, das ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Das ist einfach so. Das muss man sich einfach tatsächlich überlegen.
Mhm.
So, wenn da irgendwie ein großer Energiekonzern zuschlägt, ob der hinterher noch das gleiche Service-Level hat. Plus, wenn man vorhat, eben als klarer Antrieb tatsächlich verkauft zu werden oder Börsengang zu machen, muss man immer fokussiert darauf sein, tatsächlich die Wirtschaftskennzahlen auf Neukundenabschlüsse tatsächlich hochzuhalten.
Mhm. Ja, macht Sinn.
Jeder Servicefall kostet dich dann Zeit. So. Beim lokalen Handwerker, spreche ich für mich, spreche ich für alle meine Kollegen, ist es in der Regel so, du kannst vorbeifahren, du hast vor Ort den Betrieb, kannst auch hinfahren. Meistens hast du jahrelang dieselben Mitarbeiter, die dich betreuen. Die kennen deine Anlage, die kennen dein Haus oft. Die haben den Zugang zu deinem Haus. Und die sind einfach da für dich. Das ist das Thema Vertrauen, das Thema Service Level. Ein lokaler, kleiner Handwerksbetrieb kann sich nicht erlauben, zum Beispiel, wenn mal was aufgekommen ist mit der Anlage, die irgendwie doch nicht so gut läuft wie gedacht, dass er es einfach ignoriert, weil er hat ein ganz kleines Einzugsgebiet. Mhm. Wenn da sein Ruf geschädigt wird, ist es extrem hohes Risiko für ihn. Er muss das Service Level zwangsläufig hochhalten. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, wenn man das wirklich runterbricht tatsächlich. Und auch Vorteil für die Kunden, finde ich.
Ja, klingt auf jeden Fall positiv. Auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, alle, Handwerksbetriebe haben Probleme, Personal zu finden.
Ja.
Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie einen goldenen Schlüssel gefunden? Oder wie löst ihr das? Aha, ihr
genau,
zahlt
besonders
gut.
Wir backen uns die im Hinterzimmer.
Ach so.
Ja, nee, das ist ein Riesenthema. Also den Vorteil, dass ich aus anderen Branchen komme, ist, dass ich schon viele andere Sachen gesehen habe, auch andere Wege, wie man natürlich Mitarbeitende findet, aber auch hält. So. Und uns ist schon immer wichtig gewesen, auch vor meiner Zeit tatsächlich, dass wir extrem enges, familiäres Umfeld in der Firma schaffen, die Leute beteiligen, sie nicht nur fair behandeln, sondern auch transparent behandeln. Und das hält die Motivation hoch und das fördert auch sozusagen einfach, dass die Leute gerne mit Spaß dabei sind tatsächlich. Trotzdem am Ende des Tages, Fachkräfte sind einfach Mangelware. So, das ist so. Wir bilden selber aus. Wir haben jetzt 3 Azubis. Einer hat gerade ausgelernt, kommt gleich der nächste. Freuen wir uns sehr drüber. Aber du kriegst gerade Handwerker vor allen Dingen, aber genauso Ingenieure, Meister, eigentlich fast nur über Vitamin B. So. Und das ist ein Riesenproblem. Meiner Meinung nach tatsächlich fehlt mir gerade im Photovoltaikbereich der Ausbildungsberuf des Solateurs. Immer wieder mal seit Jahrzehnten in den Raum geschmissen, eigentlich quasi gibt's die Lehrinhalte. Es müsste quasi aus dem Bereich Dachdeckung und Elektrik jeweils die Hälfte zusammengeschmissen werden. Vielleicht noch ein bisschen Heizung, wenn man das Thema Richtung Energie mehr denkt. Aber es ist auch ein politisches Thema, meiner Meinung nach, gab es nie den Rückenwind, da wirklich Leute auszubilden. Und die PV-Branche ist seit Jahrzehnten, befindet sie sich in einem Rollercoaster. Ne? Es geht auf, es geht ab, es geht auf, es geht ab. Und jedes Mal, wenn es abging, sind extrem viele Mitarbeitende aus der Branche und damit total viel Kompetenz immer rausgeflossen. Mhm. Die kriegst du ja nicht beim nächsten Auf wieder rein.
Ja.
Das heißt, du musst immer wieder, die Branche ist voll mit Quereinsteigern wie mir. So, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist schwierig. Und wenn es eben diesen Ausbildungsberuf einfach nicht gibt, gibt es einfach Probleme, den Nachwuchs zu gewinnen. Wir bilden Heizungsmonteure aus, die wir dann aber im Betrieb selber eben auch auf das Thema PV.
Okay, also das wäre ein bisschen Appell an die Handwerkskammer oder Handelskammer, da neue Berufsbilder sozusagen zu etablieren.
Meiner Meinung nach ist das einer der Themen. Also das ist ja ein grob galaktisches Thema.
Absolut.
Es könnte aber jetzt speziell für unsere Branche einfach, glaube ich, nochmal was bringen.
Ja, macht Sinn. Ich glaube, wir haben alle in der Branche so die letzten 2-3 Jahre ein ziemliches Hoch erlebt. Du hast ja eben schon von den Berg- und Talfahrten in der Branche erzählt. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren war es ein ziemliches Hoch. Jetzt haben wir schon so gehört, es geht schon wieder tendenziell etwas bergab. Also kann ich jetzt nicht so einschätzen. Wie siehst du das? Ja. Wie sieht es im Moment in Deutschland mit PV aus?
Ja, deine Beschreibung ist, sag ich mal, 1,5 Jahre ein bisschen zu spät. Also es geht seit 1,5 Jahren in der reinen Photovoltaikbranche ziemlich bergab.
Ah, okay.
Also es rollte eher. Eine ziemliche Insolvenzwelle durch die Gefilde reiner Photovoltaikinstallateure.
Mhm.
Das ist schade und im Einzelfall immer tragisch und traurig. Meiner Meinung nach für die Branche aber wichtig gewesen, dass es eine gewisse Bereinigung gab. Wir hatten durch den russischen Angriffskrieg und die dadurch folgende Energiekrise einfach ein extremes Hoch, was unnatürlich war, weil es auf einmal große Unsicherheit im Bereich Energieversorgung gab und total hohe Strompreise.
Okay. Also so eine Überhitzung meistens.
Völlig. So. Okay. Und gleichzeitig totale Lieferengpässe. Also es war so ein bisschen in mancherlei Hinsicht perfekter Sturm irgendwo. Mhm. Alle sind auf einmal reingedrängt in die Photovoltaikbranche, die dachten, da kann man schneller Geld verdienen, ohne Ahnung von der Technik zu haben. Man muss ja nur ein paar Module aufs Dach schmeißen. Erstens ist es im Detail dann doch relativ oder komplexer auf jeden Fall, als man vielleicht denkt von außen. Zweitens wurden da teilweise Kunden über den Tisch gezogen. Und drittens haben sich da manche auch einfach zu sehr aufgeblasen, als dass sie wussten, hinterher der Markt wird nicht so heiß bleiben.
Ja.
Irgendwann kommt die Abkühlung. Und die Abkühlung kam in Kombination aus wieder normalen Strompreisen, in Anführungszeichen, und einfach einer gewissen konjunkturellen Krise, also einer Zurückhaltung der Verbraucher.
Ja, klar.
Und das hat zu extrem viel Pleiten geführt. Und das war aber auch richtig, um so ein paar schwarze Schafe aus der PV-Branche zu spülen, die schon immer irgendwie angezogen wurden von dieser Branche. Als auch einfach ein Normalpreisniveau für die Kunden wiederherzustellen, dass es sich auch lohnt, eine Photovoltaikanlage wirklich zu kaufen.
Mhm.
So. Also, wenn ich es jetzt volkswirtschaftlich betrachte oder ich sag mal mit großer Lupe auf die Branche gucke, ist es ganz gut. Gleichzeitig natürlich wünschen wir uns alle mehr Nachfrage. Ich glaube, wir sind eine der wenigen, die in der glücklichen Lage sind, dass wir mehr Anfragen haben, als wir umgehen können. Was unter anderem natürlich auch darauf liegt, dass wir von Anfang an mehrere Füße hatten, auf denen wir stehen. Das Heizungsgeschäft, wir machen viel mehr im Bereich Gewerbe, sowohl gewerbliche PV-Anlagen als auch gewerbliche Heizungsanlagen. Und so müssen wir auch diesen Rollercoaster einfach ausbalancieren.
Ja, ja gut, das müssen wir alle, glaube ich. Das gehört zu dieser Branche dazu. Das ist nichts Neues. Du hast ein paar Mal jetzt schon erwähnt, dass ihr auch im Bereich Wärme unterwegs seid. Vielleicht ein kurzes Statement. Wie schätzt du die Wärmewende in Hamburg aktuell ein?
Ja, also im Privatkundensegment geht es ganz gut noch voran, muss man sagen. Also die Nachfrage nach Wärmepumpen ist so das, was wir mitkriegen im Hamburger Bereich, recht stabil. Die Förderung hat ja die neue Bundesregierung überlebt tatsächlich.
Mhm.
War auch wichtig, bin kein großer Freund von Förderung, aber noch ist sonst die Wärmepumpe einfach zu teuer, muss man ganz ehrlich sagen, für einen Privatkunden. Darüber hinaus geht es ja dann aber grundsätzlich darum, wie wir als Stadt, sag ich mal, die Wärmeversorgung machen. Also mit dem Fernwärmenetz, auch teilweise mit Nahwärmenetzen und auch der Herstellung von Wärme einfach. Und ich glaube, da passiert wahnsinnig viel. Da möchte ich mich nicht nur so detailliert äußern, weil ich nicht so tief drin bin, wie da die städtischen Planungen vorangehen. Habe aber schon das Gefühl, dass da tatsächlich eine recht große Ernsthaftigkeit, was die
immerhin
Fernwärmeversorgung angeht, tatsächlich angeht. Also wir alle ärgern uns über jede Baustelle, die auf der Straße ist, aber da sind auch ganz viele Baustellen dabei, wo wir wissen, das ist einfach eine notwendige notwendiger Infrastruktureingriff, der uns allen hilft als Gesellschaft tatsächlich, ja, muss man absolut sagen.
Ja, eine Baustelle ist eigentlich was Positives. Das versuche ich immer jedem beizubringen,
ja,
aber schwierig in der Argumentation.
Wenn sie schnell genug geht, dann ja.
Ja, ja, genau. Ihr seid ja seit geraumer Zeit Mitglied bei uns im Cluster.
Ja.
Seid ja auch personell ganz, ganz gut vertreten in den Gremien. Was würdest du dir wünschen von uns als Cluster für den Bereich Solar, was wir vielleicht noch mehr oder intensiver machen sollten, wenn du ein, zwei Wünsche frei hättest?
Also ich glaube, ihr macht das schon ganz gut, aber ich glaube, das kann man immer noch intensivieren, ist tatsächlich Politik und Wirtschaft aus dem Bereich der Erneuerbaren einfach zusammenzubringen. Weil man kann von der Politik nicht erwarten, dass sie das im Detail verstehen. Woher auch.
Ja.
Und ich glaube, die brauchen einfach da auch die Hilfe aus der Wirtschaft, um zu verstehen, was PV auch erwirken kann oder andere Energieformen, je nachdem. Und ich glaube, dass das da wichtig ist, dass nicht nur die Politik mit Leuten wie uns aus der Installationsbranche reden, sondern auch mit Leuten, die investieren in PV-Anlagen, also den Wirtschaftscase nochmal ganz anders beleuchten können vielleicht tatsächlich, um auch der Politik nochmal zu zeigen, wie attraktiv PV-Anlagen, wie gute Rendite die bringen können tatsächlich.
Ja.
Um vielleicht das Thema der Ernsthaftigkeit auch nochmal von anderer Seite ein bisschen anzuschieben. So, und ich glaube, diesen fortwährenden Austausch tatsächlich, der ist schon mal wichtig, um aber auch gleichzeitig der Politik zu zeigen, wo hakt's denn noch? Also da gibt's ja noch 1000 Themen, die wir jetzt, da könnten wir jetzt 4 Podcasts draus machen.
Genau, beim nächsten Mal.
Was ich noch alles an Ideen hätte, wo die Politik was verändern könnte und die Rahmenbedingungen verbessern könnte. Aber das muss einfach aufrechterhalten werden, dieses Sprachrohr. Und da seid ihr, glaube ich, eine sehr gute Instanz für. Und das, glaube ich, kann aber immer intensiviert werden. So. Natürlich könnt ihr auch gerne mit der Handwerkskammer reden, um den Ausbildungsberuf des Solateurs nochmal irgendwie...
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also genau, auch mit der Handwerkskammer in Kontakt. Ja, also darum könnte man Gespräch das tatsächlich mal platzieren.
Genau. Ja.
Okay, prima. Dann haben wir jetzt eine Menge Aufgaben, würde ich sagen, was wir noch so alles machen können. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wie soll man sagen, die erhellenden Erläuterungen und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Gerne.